Deutschlandfunk. Der Tag.
Der große Anti-Corona-Protest in Berlin, der war am Samstag. Das ist jetzt 4 Tage her. Aber die Diskussion darüber, die hält an. Einige haben allerdings auch den Eindruck, dass da gerade etwas in eine völlig falsche Richtung geht.
Dass da zehntausende Menschen stundenlang friedlich mit Mindestabstand demonstriert haben und auch möglicherweise einen kleinen Hinweis auf die eventuellen Reden, die dort gehalten wurden, dass sie darüber überhaupt nichts gebracht haben, halte ich für eine sehr, sehr, sehr einseitige Berichterstattung.
Silke Feuerstack ist ziemlich genervt, kann man glaube ich hören. Sie war am Samstag als Demonstrantin in Berlin mit dabei und sie hat unserem Hörerservice hier im Deutschlandfunk auf den AB gesprochen. Ich habe sie heute zurückgerufen. Das hören wir uns gleich als erstes an. Und wir sprechen heute über den ersten Tag im Charlie Hebdo-Prozess in Paris. Angeklagt sind da insgesamt 11 Männer. Was da heute los war im Gerichtssaal und was diese Tat mit Frankreich gemacht hat, das schildert uns gleich Jürgen König. Alles an diesem Mittwoch, dem 2. September 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Silke Feuerstack ist 53 Jahre alt. Sie lebt in Baden-Württemberg und sie hat mir gesagt, sie hat bis zur Corona-Krise nichts mit Politik zu tun gehabt. Aber in dieser Krise, da hat sie angefangen, an der deutschen Corona-Politik zu zweifeln. Und sie findet, dass die Corona-Kritiker in der deutschen Öffentlichkeit und in vielen Medien völlig falsch dargestellt werden. Sie war am Wochenende bei der Demonstration in Berlin mit dabei und sie ist jetzt sauer über die Berichterstattung. Ich wollte das vorhin genauer wissen und habe sie deshalb zurückgerufen. Hallo, Frau Feuerstack.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich mich hier äußern darf.
Ja, sicher. Frau Feuerstack, erklären Sie uns erstmal, was genau hat sie seit dem Wochenende gestört?
Also ich war am Samstag nach einiger Überlegung und einigen Vorgeschehnissen im Laufe dieser Corona-bestimmten Zeit auf der Demo in Berlin. Ich war da von 10:30 ungefähr bis 7:30. Da habe ich mich dann vom Brandenburger Tor versucht, in Richtung Bahnhof aufzumachen. Und so, ich habe da erlebt, einen friedlichen Demonstrationszug angemeldet, anfangend in die Friedrichstraße mit Mindestabstand, der dann aufgehoben wurde dadurch, dass wohl vorne irgendwo, ich habe es nicht gesehen, ein Stopp wohl durch die Polizei gemacht wurde, der dann nicht so schnell nach hinten durchgegeben werden konnte, weil da ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen nachdrückten, sodass dann die aufliefen, bis sie verstanden hatten, wir sollten uns hinsetzen und Abstand halten und warten, was passiert. Es wurde dann tatsächlich etwas enger. Daraufhin bin ich mit 2 Bekannten wieder zurück und Richtung Siegessäule, weil ich dachte, der Zug wird dann sowieso da irgendwann ankommen. Und dann habe ich erlebt, wie, ich glaube, eine Stunde lang Durchsagen gemacht wurden von den Veranstaltern, von der Polizei. Wir würden zu dicht sitzen, wir müssten die Mindestabstände herstellen, wir hätten genug Platz. Das hat gedauert, hat dann aber funktioniert, dann fingen die Redebeiträge an. Es waren Rechtsanwälte zu hören, es war der Herr Ballweg natürlich, der Organisator zu hören, alle möglichen Leute, es waren Kinder zu hören. Es wurde immer mal wieder zwischenzeitlich auf die Mindestabstände hingewiesen. Sie seien wieder nicht eingehalten. Wir sollten sie bitte wieder herstellen, sonst könnte es nicht weitergehen. Das ist passiert. Ich fand es wahnsinnig beeindruckend, wie 40.000, 38.000 Menschen auf den Straßen saßen, standen friedlich mit Mindestabstand, sich diese Rednerbeiträge angehört haben. Ich hätte nie gedacht, dass so eine Menge an Menschen, von denen ich mich immer ferngehalten habe bislang, sowas hinkriegen könnte.
Haben Sie da, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, haben Sie da Neonazis gesehen? Männer oder Frauen mit Reichsflagge?
Ganz ehrlich, ich bin völlig unbeleckt, was sowas angeht. Ich habe meine Bekannten gebeten, mich darauf aufmerksam zu machen, wenn irgendwo irgendwas sein sollte, von dem ich mich fernhalten sollte. Aus dieser Richtung komme ich. Völlig unpolitisch, nicht so, dass ich mir nicht Radio und so weiter angehört hätte in meinem ganzen bisherigen Leben, was 53 Jahre gedauert hat. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie überhaupt erkannt hätte. Jetzt im Nachhinein ja, weil ich ja jetzt auch die Bilder gesehen habe, noch und nöcher von der Reichstagsgeschichte, würde ich sie erkennen. Ich habe nicht drauf geachtet, ganz ehrlich.
Gut, und
einfach so sagen.
Frau Feuerstack, Sie haben uns dann mit einem ganz bestimmten, aus einem ganz bestimmten Grund hier in der Redaktion angerufen.
Genau.
Was stört Sie in der Berichterstattung jetzt seit diesen Erlebnissen?
Ich bin am Sonntag zurückgefahren, quer durch Deutschland mehr oder weniger, 10 Stunden im Auto gesessen und habe ziemlich viele Radioprogramme, würde ich mal sagen, gehört. Da wurde noch von den 38.000 Demonstranten berichtet und dann kamen relativ schnell doch immer mehr die Geschehnisse am Reichstag in den Vordergrund. Wenn ich richtig weiß, sind da 200 bis 300 Menschen gewesen. Ich finde auch in dem Zusammenhang die Reichstagsstürmung recht übertrieben, ganz ehrlich, wenn ich mir die Bilder angucke. Die Leute haben auf den Stufen gesessen, was ekelhaft ist, was ich ganz schrecklich finde. Ich habe auch deswegen lange gezögert, auf Demos zu gehen, weil ich mir gedacht habe, ich will diesen Rechten, die ich wahrscheinlich nicht mal erkennen werde, keine Plattform geben. Ich will die nicht unterstützen mit meiner Anwesenheit. So, und dann nehme ich wahr, auch am Sonntagabend, gegen Abend immer mehr und auch am Montag noch auf allen Radiosendern, die ich hier normal so höre und auch im Fernsehen, es wird nur noch von den Reichstagsvorgängen in allen Varianten geredet. Der Herr Steinmeier lädt die Polizisten ein. Gefühlt internationale Empörung, was richtig ist. Mir fehlt im Gegenzug dazu die Zeit und die Zahlen nebendran zu stellen, dass 40.000 Menschen friedlich mit Mindestabstand in Kooperation mit der Polizei demonstriert haben, stundenlang. Ich weiß nicht, wie lange diese Aktion am Reichstag gedauert hat. Ich bin gerade noch drum rumgekommen auf meinem Weg zum Bahnhof und habe mich da an die Polizei gewendet und gefragt, wie ich sicher zum Hauptbahnhof komme. Also es war ein freundliches Verhältnis zur Polizei die ganze Zeit. Es war ein Miteinander. Und dann werden wir gefühlt, wir, die Demonstranten, sage ich jetzt einfach mal, in der Berichterstattung, wir tauchen nicht auf. Es wird jetzt über uns geredet. Es wird geredet, dass man befürchtet, dass das von rechts unterwandert wird. Es wird aber so gut wie gar nicht mit uns, in Anführungsstrichen, mit den Veranstaltern, mit allen, die in dieser Bewegung querdenken, zu Wort kommen und vorne dran stehen praktisch. Die kommen nicht zu Wort.
Ja,
redet über uns.
Frau Feuerstack, ich schätze mal, an dieser Stelle des Gesprächs denken sich viele Leute, ja, wir haben eben in Deutschland, das sagen uns alle Experten, alle, die das genau untersuchen, wir haben seit vielen Jahren ein Problem mit wachsendem Rechtsextremismus. Und wir sehen, dass Rechtsextremisten, dass Neonazis jede Gelegenheit nutzen, um genau solche Bewegungen wie Freidenken, wie die Corona-Proteste, um solche Bewegungen zu unterwandern, eben weil sie es durch solche Bewegungen schaffen, in die Öffentlichkeit zu kommen und sich so ein bisschen so ein bisschen mehr Akzeptanz zu geben. Können Sie es dann nicht verstehen, dass man auf diese Gefahr ein besonderes Augenmerk richtet und sagt, hier an dieser Stelle sehen wir gerade, wie genau das passiert, wie Rechtsextreme eine solche Bewegung unterwandern?
Warum gibt man diesen rechtsextremen Vorgängen so viel Sendezeit? Ich würde mal sagen 98% der Sendezeit und stellt dem Ganzen maximal 2%, das ist halt einfach so dahingesagt, aber gefühlt so, der ganzen eigentlichen Geschichte dagegen. Und nächste Frage, wie soll ich mich bemerkbar machen? Wie soll ich wahrgenommen werden, wenn ich nicht auf solche Demonstrationen gehe? Was habe ich noch für eine Chance?
Also ich würde mal sagen, diese Prozentzahl ist natürlich deutlich übertrieben. Ich kann jetzt hier nur für den Deutschlandfunk sprechen oder vielleicht auch für das, was ich selber als Zeitungleser, Fernsehzuschauer miterlebe. Also ich habe schon gesehen, dass da und mitbekommen, dass da viel diskutiert wurde, dass da viel auch inhaltlich passiert ist am Wochenende. Aber ich würde einfach mal sagen, seit dem Wochenende wird natürlich das besonders genau analysiert, was da auf den Treppen des Reichstagsgebäudes passiert ist, weil die Gefahr so groß ist, weil wir ein solches Problem haben in Deutschland mit Rechtsextremen. Und weil diese Bewegung, diese Anti-Corona-Proteste, weil die eben gerade so riesig ist, weil die im Wachsen ist und weil das natürlich für Rechtsextreme, für Neonazis eine Riesenchance ist, da Fuß zu fassen. Und deshalb muss man möglicherweise den Medien auch vielleicht diese paar Tage Zeit geben, beziehungsweise den Experten, um das auch genauer zu analysieren. Weil die Gefahr ist natürlich riesig. Und die Demonstration wurde natürlich, darüber wurde am Wochenende berichtet. Wir hier im Deutschlandfunk, wir hatten jetzt heute Morgen Michael Ballweg im Programm. Wir gucken uns natürlich auch die inhaltliche Seite der Proteste an. Aber das Augenmerk ist natürlich gerade auf dieser Gefahr Rechtsextremismus. Und deshalb muss man den Medien diese Möglichkeit auch geben, das zu beleuchten.
Aber sie könnten doch im Gegenzug immer mit darauf hinweisen, dass man immer auch sehen muss, dass da eben die andere Seite war. Das erscheint aber nicht mehr. Und damit wird doch letztlich die Bevölkerung, und zwar halbstündlich, 24 Stunden am Tag, darauf hingewiesen, dass das da sich ja wohl offensichtlich, man macht ja diese Meinung auch, dass es sich da offensichtlich nur um diese Rechtsextremisten gedreht hat.
Es gibt jetzt die Meinung, die vorherrscht, habe ich jetzt auch in den letzten Tagen wieder gehört, wer mit Neonazis mitmarschiert bei einer Demonstration, der ist auch selbst ein Neonazi. Was wollen Sie dazu sagen?
Ganz, ganz bitter. Man muss sich mal in die Menschen reindenken. Ich hoffe, ich habe klar gemacht, wo aus welcher Ecke ich komme. Eigentlich möchte ich nur mein Leben hier in Ruhe leben, Ecke. Und wenn man dann so angemacht wird, ich würde tatsächlich jetzt einfach mal sagen, das ist medial befeuert, weil wir keine Stimme bekommen. Und zwar einfach, lassen Sie nicht 98,2%, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, wir verschwinden daneben. Es wird niemand, der Herr Ballweg, ein Dr. Wodak, der noch im Bundestag saß bis 2009, ein Rechtsanwalt Füllmich, eine Frau Rechtsanwältin Fischer, der Corona-Ausschuss, der seit Wochen versucht, einfach die andere Seite der Geschichte darzustellen. Sie tauchen nirgends auf. Was macht das mit Menschen, wenn sie das Gefühl haben, hier läuft was schief und ich sehe das nicht allein und es sehen auch Experten, natürlich nicht Drosten und Wieler und Co., sondern der anderen Richtung, so dass hier was schief läuft und es findet kein Diskurs statt. Man wird nicht gehört, man wird nicht gezeigt. Ich jetzt hier im Moment schon, dafür danke ich recht herzlich, ganz ehrlich. Aber die Nachrichten, mir geht es tatsächlich um die stündlichen, halbstündlichen Nachrichten. Das ist das, was jeder Bürger mindestens einmal am Tag, würde ich mal behaupten, irgendwie mitbekommt. Und da tauchen wir nicht auf. Also wo nochmal meine Frage, an wen, an was soll ich mich wenden, wenn ich gehört werden will? Und ich finde es ganz arg wichtig, dass wir diese Seite der Geschichte gehört werden. Nebenbei noch eine Bemerkung, Corona-Gegner ist auch so eine Sache, die man vielleicht mal von der Kommunikation oder vom Wortdings her aufarbeiten sollte oder sich genauer angucken sollte. Keiner von diesen Menschen leugnet, dass es dieses Virus gegeben hat, gibt, wie auch immer. Wir wollen alles, was gewollt wird, ist ein wirklicher Diskurs und der findet nicht statt. Und noch eins, ich habe gestern Abend Herrn Markus Lanz gesehen, da war, wie hieß er, der Experte für Rechts, der ehemalige Journalist, Sundermeier, glaube ich. Der hat behauptet als Experte, ich glaube, er war sogar auf der Demo, es sei der Mindestabstand nicht eingehalten worden. Ich weiß aber, dass er eingehalten wurde. Also was soll ich diesem Experten, der jetzt sagt, der Herr Ballweg hätte einen Schulterschluss mit rechts gemacht auf der Demo am 1. August, wenn er mich doch klar anlügt mit seiner Aussage, es sei der Mindestabstand nicht eingehalten worden, was soll ich ihm dann noch glauben? Mhm. Das irritiert mich komplett.
Gut, also mit Lüge und so sollten wir vielleicht wirklich auch hier in so einem Gespräch etwas vorsichtig sein. Kann ich jetzt gerade gar nicht verifizieren. Aber ich würde einfach mal sagen, Sie haben gefragt, wo kann man solche Kritik artikulieren? Genau. Wir leben nach wie vor in einem freien Land. Sie haben selbst demonstriert, diese Demonstration war möglich. Wir haben heute Morgen erfahren, dass es weitere Demonstrationen von Querdenken geben wird.
Stimmt, die kommen jetzt sogar in den Medien.
In den kommenden Wochen. Wir haben auch vor dieser Demonstration darüber ausführlich berichtet. Die Demonstration wurde sogar von einem Gericht erlaubt. Da wurde eine politische Entscheidung nochmal umgestülpt. Das zeigt ja alles. Man geht durchaus in diesem Land nach wie vor frei mit dieser Meinung um. Allerdings, und das zeigen alle Umfragen, Freidenken und ihre Kritik ist sozusagen nach wie vor die Meinung einer Minderheit. Deshalb muss man da möglicherweise auch vorsichtig sein und dieser Meinung nicht unbedingt so tun, als wäre das jetzt eine Meinung, die von einer großen Mehrheit in Deutschland vertreten würde und die irgendwie medial unterdrückt würde.
Ich weiß nicht, ob die medial unter... Also ich finde einfach, sie kommt nicht vor und ich finde sie sehr wichtig, weil es eben einfach viele, viele Experten sagt. Andere Frage, sagt Ihnen die Stiftung Corona-Ausschuss etwas?
Nein.
Genau. Ich habe das bereits nicht nur einmal an den Deutschlandfunk-Nachrichtenservice, auch auf Südwestrundfunk geschrieben. Ich habe auch Dunja Hayali, darum ging es ja auch, um diese Schilder, die auf der Demo hochgehalten wurden. Also zumindest habe ich es gestern dann im Einspieler gesehen. Auch Dunja Hayali geschrieben und sie gefragt, ob sie sich das nicht wenigstens mal anhören wollte, was diese Rechtsanwälte, diese vier Rechtsanwälte dort in diesem Stiftung Corona-Ausschuss in ihren 13 Sitzungen mittlerweile, glaube ich, in stundenlangen Sitzungen und Befragungen, was die an anderer, an Gegenmeinungen zu der allgemein gültigen Meinung immer noch herausgefunden haben und dort im Livestream abbilden. Es wäre doch einfach ganz, ganz wichtig für einen echten Diskurs, dass wenigstens diese Leute mal zu Wort kommen. Und noch eine Frage, warum wird Herr Dr. Wolfgang Wodak, der bis 2009 für die SPD im Bundestag saß, der in der EU-Kommission nachher tätig war, im Europarat. Warum darf der nicht mehr reden? Er darf es nicht mehr. Er wird nicht mehr publiziert. Er wird nicht eingeladen. Dabei ist er ein Fachmann. Ich verstehe das nicht. Und ich sehe da eben einfach die Medienlandschaft, die rennt in diese eine Richtung. Das geht mit den Corona-Fallzahlenmeldungen tagtäglich. In den letzten, seit der Demonstration höre ich es übrigens kaum noch, geht es los. Diese Zahlen werden nie in Bezug gesetzt. Auch das habe ich mehrmals in Mails an den Deutschlandfunk, meine ich, gefragt. Ich habe auch einmal angerufen gehabt und darum gebeten, diese Zahlen in Bezug zur Anzahl der Tests zu setzen. Es werden Sachen rausgehauen, permanent, ohne, was heißt permanent, was Zahlen angeht, ohne sie in Bezug zu setzen. Ja, die 300 Rechtsextremen, die fürchterlich waren, in Bezug zu den 40.000, die sich anders nicht zu helfen wissen, als auf die Straße zu gehen.
Frau Feuerstack, es gibt da, ich verfolge diese Debatte auch seit einiger Zeit. Es gibt da natürlich sehr viele unterschiedliche Anforderungen, was man gerne alles für Zahlen und für Zusammenstellungen und für Bezüge hätte. Und da müssen Sie dann möglicherweise auch verstehen, dass die Medien natürlich nicht auf jeden Einzelnen und wir im Deutschlandfunk auch nicht auf jede einzelne Zahl, auf jeden einzelnen Wunsch eingehen können. Allerdings, ich würde mal sagen, die Zahlen liegen ja vor. Wenn Sie Bezüge haben möchten, kriegen Sie die selber hin, beziehungsweise...
Entschuldigung, halt.
Suchen sich sozusagen den Bezug. Aber Frau Feuerstack, okay, gut, bitte sagen Sie es. Ich gucke hier nur gerade etwas auf die Uhr, deshalb werde etwas nervös.
Ich habe auch schon gedacht. Ja? Ich kriege doch die Zahl der positiv Getesteten. Und Entschuldigung, das sind keine Infizierten. Das sind positiv getestet. Auch das wird häufig überhaupt nicht dazu gesagt. Die kriege ich permanent ins Hirn gehämmert. Ich kann es anders schon gar nicht mehr sagen.
Ja? Für viele Leute ist das eine sehr interessante, relevante Information.
Ja. Genau. Dazu muss man aber bitte sagen, dass jetzt seit Neuestem an die 100.000 Tests, wenn ich richtig informiert bin, pro Tag gemacht werden, die vorher so nicht gemacht wurden. Man sollte vielleicht auch das Video von Herrn Spahn einspielen, irgendwann Ende April, wo er gesagt hat, man muss jetzt ja mal aufpassen, dass wir nicht zu viel testen. Denn wenn wir zu viel testen, dann kommt es zu immer mehr falsch positiven Ergebnissen. Das weiß man einfach. Man muss da mal ein bisschen um die Ecke denken. So hat er das, glaube ich, gesagt. Jetzt habe ich den Eindruck, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Man testet wie verrückt. Und stellt das nicht in Bezug zu diesen positiv Getesteten, die dann dabei rauskommen. Und es werden, Entschuldigung, 3 Tote am Tag gemeldet. War das bei der Grippewelle 2017, 18 auch so, dass 3 Tote vermeldet wurden?
Nein, aber hier sind wir natürlich in einer Phase, wo viele Virologen sagen, das könnte sich sehr schnell weiter erhöhen. Wir sind sozusagen in einer Phase, wo es sehr schnell, sehr leicht wieder sehr hoch gehen könnte mit den Zahlen. Gut, und das haben wir ja in vielen anderen Regionen und hier auch bei uns in Deutschland, wenn auch nicht so stark, im Frühjahr gesehen. Aber Frau Feuerstack, ich gucke hier auf die Uhr. Wir reden seit ungefähr 17 Minuten. Ja, gut, dann ganz kurz.
Noch. Geben Sie doch bitte den anderen Experten, den anderen, das sind auch Virologen, gucken Sie bitte sich in der Stiftung Corona-Ausschuss im Internet ganz einfach zu finden. Gucken Sie sich diese Virologen an und sagen Sie mir dann bitte, warum die keine Stimme bekommen und warum dann nicht in Diskurs gegangen wird mit Drosten, Wieler und so weiter.
Ich verspreche Ihnen, ich gucke mir die Seite sehr gerne an.
Und ich hoffe, andere, die es jetzt vielleicht gehört haben, auch.
Frau Feuerstack, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier mit uns zu sprechen.
Ich danke auch. Ich hoffe, es war nicht zu emotional. Ich bin aufgewühlt, weil ich solche Sachen einfach auch nicht kenne und mich da reinarbeiten muss.
War es nicht. War sehr klar. Vielen Dank.
Danke auch.
Und wir schauen nach Paris. Da hat heute der Prozess um das Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo begonnen. Angeklagt sind 11 Männer. Allen wird vorgeworfen, als Komplize mit an diesem Attentat und auch an der Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt beteiligt gewesen zu sein. Das ist alles über 5 Jahre her. Und wir können darüber jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten in Paris, mit Jürgen König. Hallo Jürgen, grüß dich.
Hallo Tobias, grüße dich auch.
Jürgen, wie hat das ausgesehen heute? Wie ist dieser Prozess losgegangen?
Also er begann unter sehr, sehr großen Sicherheitsvorkehrungen um 10 Uhr. Man hat schon in allen Fernsehbildern diesen Saal gesehen. Er steht erst nicht in der Stadtmitte im alten Justizpalast, sondern am Stadtrand im neuen Justizzentrum sozusagen. Es ist ein absolut moderner Saal mit Pressekabinen, mit verglasten Boxes, wie es hier heißt, also verglasten Kästen für die Angeklagten, auch die Richterbank verglast. Der Prozess wird ja in voller Länge gefilmt, weil er schon jetzt als historisch begriffen wird, aber eben nur für Archivzwecke. Hier war zeitweilig die Meinung umgegangen, der ganze Prozess werde im Fernsehen übertragen oder im Internet. Das ist natürlich nicht der Fall. Das alles ist nur für historische Zwecke gemacht.
Kann man denn schon irgendetwas darüber sagen, wie die Verteidigungslinie der 14 Angeklagten aussehen wird, beziehungsweise wie sich dieser Prozess entwickeln wird?
Naja, es sind 14 Verdächtige, 13 Männer, eine Frau, 11 waren davon heute im Gerichtssaal, 3 sind flüchtig, die werden noch in Syrien vermutet, sind vielleicht auch schon tot. Den Angeklagten wird vorgeworfen, die Terroristen logistisch unterstützt zu haben. Also das heißt, ihnen Geld besorgt zu haben, Fahrzeuge, Waffen beschafft zu haben. Man hat in den Wohnungen einiger der Verdächtigen große Waffenarsenale gefunden. Es geht also grundsätzlich bei diesem Prozess darum, die Hintergründe der Anschläge aufzudecken. Es gab ja nicht nur den Anschlag auf Charlie Hebdo, sondern auch den auf den jüdischen Supermarkt. Die Täter, die beiden Kouachi-Brüder und Amedi Coulibaly, der Täter im jüdischen Supermarkt, sie kannten sich und man vermutet eben, dass ein ganzes Netzwerk dahinter steht und dieses Netzwerk will man aufdecken. Wenn du nach der Verteidigungslinie fragst, was bisher bekannt wurde, so haben sehr viele der jetzt Verdächtigen, sei es bei ihrer Festnahme oder auch später durch ihre Anwälte aus, gesagt, naja, ich war schon irgendwie dabei, aber ich habe ja gar nicht gewusst, für wen ich da eigentlich gearbeitet habe. Ich habe eigentlich gedacht, das sind jetzt meine Worte, an einem normalen Verbrechen sozusagen teilzunehmen. Also die Linie geht schon dahin zu sagen, mit Terrorismus haben wir definitiv gar nichts zu tun. Wir haben halt nur irgendwie, jetzt wieder meine Worte etwas salopp gesagt, kleinen Ganoven helfen wollen.
Ja, Jürgen, nur um das nochmal zu rekapitulieren, die 3 Täter, die dieses Attentat, diese beiden Attentate begangen haben vor 5 Jahren auf Charlie Hebdo und auch auf den jüdischen Supermarkt, die sind kurz nach den jeweiligen Taten getötet worden. Ist das korrekt?
So, absolut. Die sind von Sicherheitskräften getötet worden. Die Brüder Kouachi 2 Tage nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo und der Geiselnehmer in dem jüdischen Supermarkt im Verlauf dieser Geiselnahme sind die getötet worden. Und das ist auch für diesen Prozess, zumal für die Überlebenden der Anschläge, aber auch für die Angehörigen der Opfer natürlich immer ein großes Problem gewesen, dass die Haupttäter, von denen man auch wusste, dass sie es waren, dass die eben tot sind. Die sind seit 5,5 Jahren tot. Und auch deswegen hat sich das Interesse der Überlebenden oder der Angehörigen der Opfer, die sich dann auch zu kleineren oder größeren Gruppen zusammengeschlossen haben, die haben von Anfang an gesagt, wir wollen wissen, ob da wirklich ein Netzwerk dahinter steckt. Wir wollen die Komplizen erfahren, wer das ist, einfach um sozusagen dann doch am Ende durch diesen Prozess, und das ist die große Erwartung an den Prozess, doch noch so etwas wie ja, Gerechtigkeit oder so zu erleben.
Kann man sagen, dass diese beiden Taten vor 5 Jahren, dass die Frankreich verändert haben?
Ja, sie haben Frankreich auf jeden Fall verändert, zuallererst, weil alle Täter Franzosen waren. Das war damals, Januar 2015, schon ein wirklicher Schock, das sich auch eingestehen zu müssen. Und dann haben eben diese Anschläge, alle Debatten, die es vorher auch schon gegeben hatte, aber eben nicht in dieser Schärfe und Dringlichkeit, die wurden dadurch absolut verschärft. Also Debatten über ganz grundsätzliche Fragen, zum Beispiel, die geht der islamistische Terrorismus aus dem Islam hervor oder nicht? Darüber wurde jahrelang gestritten, immer mit zwei Argumentationslinien. Die einen sagen, die Anschläge haben mit dem Islam im Kern gar nichts zu tun. Die Attentäter, das seien junge Erwachsene vom Rand der französischen Gesellschaft, vom Rand auch der muslimischen Gemeinschaft. Das sind Leute, die einfach einen abrupten Bruch vollziehen wollen, die Helden werden wollen, die Gesellschaft herausfordern wollen. Und die andere Linie geht so, nein, Gilles Kepel zum Beispiel, der Islamwissenschaftler, hat das immer vertreten, nein, der Islam in seiner radikalen Erscheinungsform, dem Salafismus, ist die zentrale Ursache für die terroristische Bedrohung. Diese religiöse Frage würde sich immer stellen. Und damit kam die ganze Debatte in Fahrt. Islam, Islamismus, kann im laizistischen Frankreich Religion noch eine Privatsache sein? Ist das Tragen von Kopftüchern eine politische Handlung oder nicht? Ganz ähnliche Debatten, wie wir sie hier ja auch gehabt haben.
Was ist denn deine Sicht als jemand, der ja Paris jetzt seit vielen Jahren für uns und Frankreich für uns beobachtet? Was ist deine Sicht? Woher kommt der islamistische Extremismus in dem Land?
Na, das ist natürlich eine sehr große Frage, für die es auch für deren Antwort man auch sehr weit ausholen müsste. Denn der islamistische Terror wurde ja nicht in Frankreich sozusagen geboren, sondern er ist in anderen Teilen der Welt entstanden, immer weiter gewachsen, fand allerdings in Frankreich, und damit komme ich auf deine Frage, schon einen guten Nährboden insofern, als man, sagen wir, oder anders gesagt, als die französischen Kolonien nach und nach in die Unabhängigkeit entlassen wurden, wie das immer so etwas euphemistisch heißt. Da sind sehr viele arabischstämmige, auch sehr viele afrikanischstämmige Menschen nach Frankreich gekommen, die alle Franzosen natürlich waren, als ehemalige Bewohner oder als aus den Kolonien stammend. Und die wurden in der Nähe der großen Städte Paris, Lyon, Marseille, auch Nizza später, wirklich in Ghettos untergebracht. Und es haben sich von Anfang an dort Parallelgesellschaften entwickelt, die dann im Zuge der Jahre und Jahrzehnte, Stichwort Radikalisierung, Islamisierung, in einem Maße, ja auch zu teilweise jedenfalls, konnten dort Terrorzellen entstehen, wie es sie, glaube ich, so in Deutschland nicht geben würde oder meines Wissens auch nicht gibt. Und für Frankreich war das immer ein großes Problem und ist es auch noch, dass die muslimischen Gemeinschaften, die arabischen Gemeinschaften nie ganz in der sogenannten französischen Mehrheitsgesellschaft angekommen sind. Da gab es immer Brüche und auch immer, also ja, Isolation. Man hat immer nebeneinander hergelegt und das hat auch ein ganz anderes Klima geschaffen, das auch dazu führt, dass alle Präsidenten, die ich bisher hier erlebt habe, glaube ich, in einem Maße immer die Einheit der Franzosen beschworen haben und das auch noch tun, dieser Begriff Unité, die Einheit ist auch in den Reden von Macron allgegenwärtig, weil ich glaube, auch in Frankreich ein Gespür dafür existiert, dass es da also einen ganz kategorialen Fehler in dieser Gesellschaft gibt, nämlich dieses Nebeneinander ganz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, wo auch zum Beispiel die eine kaum Aufstiegschancen hat, in die andere hineinzuwachsen, an bessere Stellen zu kommen und so weiter.
Wie blickt man denn in dieser, oder wie blickt diese Community denn, die arabische, die muslimische, wie blickt man in der heute jetzt auf diesen Charlie Hebdo-Prozess-Auftakt?
Ich glaube, man muss schon sagen, dass dieser Charlie Hebdo-Prozess, der ja in Wirklichkeit ein Prozess über mehrere Attentate ist, in den letzten Jahren immer mehr, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten ist, aber doch in den Hintergrund getreten ist. Jetzt hat Charlie Hebdo die Mohammed-Karikaturen von 2005 wieder veröffentlicht. Und das ist sozusagen der große Aufreger, zu dem sich auch der muslimische Dachverband geäußert hat, wie ich fand, in einer sehr moderaten Weise. Man hat nicht gesagt, es geht überhaupt nicht, sondern man hat die Leitung dieses Dachverbandes hat gesagt, wir empfehlen, diese Karikaturen zu ignorieren. Aber wir sagen auch, die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, aber es gibt auch immer noch die Möglichkeit, diese Zeichnungen nicht zu mögen. Also so hat man sich da versucht, irgendwie herauszureden. Aber natürlich finden die meisten Muslime, es gibt auch dazu schon eine Umfrage, 69% der französischen Muslime finden es nicht richtig, dass diese Karikaturen wieder veröffentlicht werden. Und das zeigt eben, dass die wie soll ich sagen, Befindlichkeiten oder die Gedanken zu diesen Mohammed-Karikaturen und damit auch schon zu den Anschlägen auf Charlie Hebdo sich so sehr nicht geändert haben. Man ist kritisch dieser Zeitung gegenüber. Man findet es nicht in Ordnung, auch vollkommen laizistisch gesonnene Muslime, die sagen, Religion ist Privatsache und hat im Staatswesen nichts zu tun und es ist meine Sache und sich oft auch eben nicht beleidigt gefühlt haben durch die Veröffentlichung solcher Karikaturen. Auch die sagen, aber man muss das jetzt auch nicht immer wieder den Hass wieder neu anfachen oder den potenziellen Hass neu anfachen durch solche Veröffentlichungen.
Jürgen, was ist deine Meinung dazu, dass die jetzt nochmal gedruckt werden?
Ich finde es, glaube ich, richtig. Aber ich glaube, du merkst es an meiner langen Nachdenkpause. Vielleicht ist es auch schwer, auf solche Fragen mit Ja oder Nein zu antworten. Es ist mit Sicherheit richtig, dass man sagt, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Ausdrucksfreiheit ist in Frankreich ein Verfassungsgut und deswegen kann da alles veröffentlicht werden. Denn man darf nebenbei gesagt auch nicht vergessen, dass auch über den Papst, über die protestantische Kirche, über weiß ich wen, Charlie Hebdo immer den größten Spott ausgeschüttet hat. Es ist ja nicht so, dass die sich vollständig auf die Muslime eingeschossen haben, überhaupt nicht. Andererseits ist es natürlich wieder genau der Aufreger, der eine Gesellschaft, die zumindest was dieses Thema angeht, gerade ein bisschen zur Ruhe gekommen zu sein schien, wieder neu in Wallung gebracht wird. Vielleicht ist das auch gut, dass das so passiert, einfach weil man jetzt vielleicht 5,5 Jahre später auch in anderer Weise in der Lage ist, über dergleichen zu reden. Und es eben nicht mehr zu dem großen Aufreger werden zu lassen, der es heute war, als diese Karikaturen erschienen. Vielleicht geht das auch wieder zurück und es ist eine Diskussion möglich. Aber also so würde ich deine Frage relativierend beantworten. Mein spontaner Impuls aber war, ja, das finde ich richtig. Einfach weil es der Meinungsfreiheit, der Ausdrucksfreiheit dient, die, und wir reden über über etwas, was in Frankreich passiert, die hier ausdrücklich garantiert wird von der Verfassung.
Viele wichtige Fragen also. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Wichtige Fragen, die da heute in Frankreich nochmal aufgeworfen werden, zu Beginn des Prozesses um den Anschlag auf Charlie Hebdo vor 5 Jahren. Jürgen König in Paris, vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast. Danke dir.
Gerne.
So, und da hat sich dann zum Schluss der Kreis doch wieder geschlossen. Die freie Meinung und wie man sie äußern kann. Das bleibt ein Riesenthema bei uns in Deutschland, aber auch in Frankreich. Das war unser Podcast für heute. Feedback wie immer gerne auf dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao!